Mein Thema ist die Regulierung virtueller Welten. Und dabei hat der Herr Schulz mich gebeten, in etwa 20 Minuten das zu sagen, was man so in einem typischen Law-Review-Artikel von etwa 60, 70 Seiten aus sich herausdrückt. Das heißt, es sind also dann etwa so 400 Slides geworden bei mir und die habe ich nach dem Zufallszahlenprinzip auf 30 reduziert. Das ist also jetzt meine Präsentation heute. Drei Themen, kurz im Überblick, was virtuelle Welten sind und wie sich eine Taxonomie virtueller Welten errichten lässt, die dann in die Regulierung hineinleitet. Was gibt es über die Regulierung und virtuelle Welten zu sagen? Und schließlich, was ist die Funktion nationalstaatlicher Regulierung in dieser Regulierungsdynamik? Die virtuellen Welten selbst sind synthetische Welten aus Information, an denen mehrere Menschen in Echtzeit gleichzeitig teilhaben können. Das ist die meines Erachtens einfachste Formulierung von virtuellen Welten, die aber wohl nicht alles abdecken kann. Wesentliche Eigenschaften von virtuellen Welten sind vier. Persistenz als erstes, das heißt, dass die Zeit fortschreitet, auch wenn ich in der Welt nicht teilnehme. Zweitens Telos, es gibt einen oder mehrere Geschichten, denen ich folge oder die ich in dieser Welt lebe. Drittens die Veränderlichkeit, Malleability, das heißt, ich kann Einfluss haben auf diese Welt in größerem oder kleinerem Umfang. Und viertens Plausibilität, das heißt, ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich in einer virtuellen Welt lebe, in der Dinge jedenfalls nach bestimmten Regeln ablaufen. Wenn ich über virtuelle Welten spreche, dann differenziere ich zwischen konventionellen virtuellen Welten und nutzergenerierten virtuellen Welten. Konventionelle virtuelle Welten, wie Sie hier im Bild aus World of Warcraft sehen, sind synthetische Welten und die in ihrer zur Gänze mit ihrem Inhalt und mit ihrer Geschichte, mit dem Telos durch den Provider erstellt werden. Es sind Welten, die eine künstliche Wirtschaft haben, eine künstliche Wirtschaft, in denen die Teilnehmer virtuelle Güter vom Provider erhalten, zum Beispiel indem sie Puzzles lösen und diese virtuellen Güter dann ohne Beschränkungen, auch ohne Marktbeschränkungen, wieder an den Provider gegen virtuelles Geld verkaufen können. Dinge wie Inflation, Geldentwertung etc. spielen in derartigen Systemen keine Rolle. Demgegenüber gibt es sogenannte nutzergenerierte virtuelle Welten. Mein Lieblingsterminus wäre da User-Generated Virtual Worlds, obwohl es nicht wirklich die Welt selbst nutzergeneriert ist, sondern nur viele ihrer Inhalte. Denn die virtuelle Welt wird nach wie vor von einem Provider zur Verfügung gestellt, aber sie ist zu Beginn leer. Mit mächtigen Werkzeugen können dann die Teilnehmer in dieser Welt Objekte errichten und diese Objekte mit Leben versehen, indem sie Softwarecode hinzufügen. Die Teilnehmer, jedenfalls in manchen dieser nutzergenerierten virtuellen Welten, Second Life ist das beste Beispiel dafür, behalten ihre Rechte an dem geistigen Eigentum an virtuellen Objekten. Diese nutzergenerierten virtuellen Welten haben dazu geführt, dass sehr viele Nutzer sehr viele Objekte erstellen. In Second Life waren es etwa mehr als 120 Millionen Objekten, die von den Nutzerinnen und Nutzern erstellt wurden. Wenn Sie das in Beziehung setzen wollen, das ist mehr Softwarecode, der entwickelt wurde für Second Life als für Linux. Oder es entspricht 20.000 Vollzeitprogrammierern. Die Code kostenlos für die anderen und für sich selbst zur Verfügung stellen. Bitte behalten Sie also diese Taxonomie von konventionellen und User-generated oder nutzergenerierten virtuellen Welten im Auge. Wenn wir über die Regulierung virtueller Welten sprechen, dann gibt es zwei Abschnitte, zwei Themenbereiche. Die Regulierung in virtuellen Welten und die Regulierung von virtuellen Welten. Bei der Regulierung in virtuellen Welten möchte ich mich nicht aufhalten. Andere können das viel besser. Ich darf da auf einige der wesentlichen Forschungsergebnisse hinweisen. Recht an den virtuellen Gütern. Greg und Dan haben hier gearbeitet. Die Balance virtueller Rechte, die Rechte auf freie Meinungsäußerung, die sich mit anderen wie Eigentumsrechten hier ausbalancieren müssen. Jack Balkin, Yale hat daran gearbeitet. Oder auch die Governance-Strukturen von Regulierungen in virtuellen Welten. Amy Brookman und James Grimmelman. Viele andere haben ausgefeilte und ausgezeichnete Arbeiten ebenfalls dazu beigetragen. Und ich hoffe, dass wir im Verlauf des Tages hier noch weiter uns bilden können. Die Regulierung von virtuellen Welten, also nicht in virtuellen Welten, sondern von virtuellen Welten, ist mein Thema für den Rest meines Vortrages. Dabei ist grundsätzlich festzuhalten, erstens, dass die Provider unmittelbar Regulierer virtueller Welten sind. Mittelbar ist auch der Gesetzgeber, aber unmittelbar ist der Provider. Und es gibt nicht einen einzigen Provider und damit einen Regulierer, sondern eine Vielzahl von Providern und damit eine Vielzahl von Regulierern, weil es eine Pluralität an virtuellen Welten gibt. Wie sieht die Ökonomie virtueller Welten aus, beziehungsweise die Ökonomie von Providern virtueller Welten? Hier gibt es zwei Aufgaben, die diese Provider haben. Die erste ist, einen Kapitalzufluss zu erreichen durch Erweiterung des Teilnehmerkreises, indem mehr und mehr Nutzer an virtuellen Welten teilhaben, steigt der Kapitalzufluss. Das bedeutet, ich muss als Provider danach trachten, dass Teilnehmer an meiner Welt teilhaben. Zum Zweiten muss ich, wenn ich Nutzer gewonnen habe, sicherstellen, dass diese Nutzer in meiner virtuellen Welt bleiben. Ich muss sie also an meine Welt binden, um meinen Umsatz zu stabilisieren. Dies allerdings ist aufgrund von Netzwerkeffekten einfacher als die Gewinnung von Teilnehmern. Klassische, das heißt Provider wie World of Warcraft, haben eine relativ simple Strategie, um neue Teilnehmer zu werben und bestehende Teilnehmer zu erhalten. Sie bauen virtuelle Welten mit tollem, beeindruckendem Inhalt. Das ist außerordentlich effektiv, aber auch außerordentlich teuer. Zweitens, Sie können mit dem Preis spielen. Das heißt, Sie können die Nutzung der virtuellen Welt außergewöhnlich günstig machen, günstiger als der Mitbewerb. Das Problem dabei ist allerdings, dass Untersuchungen festgestellt haben, dass die Nachfrage nach virtuellen Welten relativ preisunelastisch ist, weil die Nutzerinnen und Nutzer nicht die 15 oder 20 Dollar Monatsgebühr im Vordergrund stehen sehen, sondern das Zeitinvestment, das sie in eine Welt einbringen. Und damit die Preiskomponente, die die virtuellen Weltprovider festlegen können, eine geringere Rolle in der Entscheidung der Nutzer für eine bestimmte Welt spielen. Der Regulierungsrahmen ist auch ein Entscheidungskriterium für Nutzer einer Welt beizutreten oder nicht. Und dann die Größe einer Welt. Hier gibt es eine gewisse First-Mover-Advantage. Das heißt, wenn Sie schon eine sehr große Welt sind oder vielleicht auch eine Power-Law-Distribution wie World of Warcraft oder wie Second Life, dann ziehen Sie viele neue User an. Eine neue virtuelle Welt mit wenigen Teilnehmern hat es zu Beginn schwierig. Und die Kundenbindung erreichen sie in der Regel durch zentrale Kontrolle. Das heißt in Wirklichkeit durch diktatorische Kontrolle über alle Rechte inklusive und besonders der Rechte am geistigen Eigentum, sodass ein Providerwechsel enorm teuer wird. Die nutzergenerierten Welten haben eine andere Strategie, verfolgen eine andere Strategie. Sie können ja nicht mehr oder sie müssen nicht mehr darauf aufbauen, teuer Inhalte selbst zu erstellen. Die Inhalte der Welt werden für sie erstellt. Die Teilnehmer von Second Life erstellen die Inhalte für Linden Lab. Das heißt, der Inhalt wird kostenlos erstellt und hat starke Netzwerkeffekte. Preis, Regulierungsrahmen und Größe bleiben als Strategieelemente vorhanden. Die Kehrseite der Medaille des kostenlosen Inhaltes ist aber in der Kundenbindung zu sehen. In dem Maße, in dem ich meinen Kunden auch Rechte an ihren geistigen Erschöpfungen überlasse, gelingt es mir nicht mehr, diese Kunden an mich und an meine virtuelle Welt zu binden oder nicht mehr in dem Maße wie zuvor. Die Kunden könnten ihre virtuellen Güter nehmen, meine Welt verlassen und eine andere Welt, einer anderen Welt beitreten. Ob und inwieweit dies möglich ist, hängt nicht nur davon ab, wie gut die IP-Rechte meiner Nutzerinnen und Nutzer geschützt sind, sondern auch, welche technischen Werkzeuge für den Export und den Import von derartigen virtuellen Gütern zur Verfügung stehen. Was bedeutet das jetzt für den Provider-Wettbewerb? Es bedeutet für den Wettbewerb, dass von den Elementen, die ich aufgelistet habe, der Inhalt für viele Provider ein problematisches Differenzierungskriterium oder Entscheidungskriterium bei der Kundenwahl wird, weil klassische Provider in unmittelbarem Wettbewerb mit nutzergenerierten virtuellen Weltprovidern stehen, wie Second Life, und damit plötzlich eine Firma, die World of Warcraft macht, sich einem Heer von 20.000 kostenlosen Programmierern, die für Second Life arbeiten, gegenübersieht. So dass dieser die inhaltliche Komponente eine mögliche, aber immer schwieriger werdende Auswahlkomponente, ein Auswahlelement für das Werben neuer Teilnehmer wird. Preis, habe ich schon erzählt, ist problematisch, brauche ich nicht mehr darauf eingehen. Was dazu führt, dass Regulierungsrahmen und Größe von virtuellen Welten immer stärkere Entscheidungselemente oder Entscheidungseigenschaften werden, für neue Nutzer einer Welt beizutreten. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Kundenbindung dann dabei zurückgeht. Was bedeutet das für diese Regulierung, für die Regulierung dieser virtuellen Welten? Es bedeutet, dass der Regulierungsrahmen, das heißt, wie gut eine Welt gegovernt ist, wie gut eine Welt reguliert ist, ein Auswahlkriterium für Nutzer wird. Richard Bartle hat mich darauf hingewiesen und hat völlig recht gehabt, es ist nicht das ausschließliche Kriterium, aber ich glaube, wir stimmen überein, dass es eines der Auswahlkriterien sein kann. Zweitens bedeutet es, dass es keine notwendige Konvergenz inhaltlicher Präferenzen gibt. Oftmals wurde gesagt, dass sich alle Nutzer rasch einigen werden, welche Art von Regulierungsrahmen in einer virtuellen Welt sie haben wollen. Das ist überhaupt nicht absehbar. In Wirklichkeit erkennen wir immer stärker, dass unterschiedliche Nutzergruppen ganz unterschiedliche inhaltliche Präferenzen am Regulierungsrahmen haben. Und drittens, für nutzergenerierte Welten bedeutet das, dass der Regulierungsrahmen wichtiger ist als Element, als für klassische virtuelle Welten. Klassische virtuelle Welten können immer noch auf den Inhalt bauen. Nutzergenerierte Welten können das in diesem Maße, im Maße der Kontrolle, nicht mehr. Und sie haben das Problem, dass ihre Nutzerinnen und Nutzer sichergestellt haben wollen, dass die Urheberrechte gewährleistet sind. Und damit wird der Regulierungsrahmen in nutzergenerierten Welten entscheidender. Das bedeutet nun, dass es zwischen diesen virtuellen Welten, zwischen den Providern virtueller Welten, eine Regulierungsdynamik gibt, die nicht gänzlich unterschiedlich ist von Regulierungsdynamiken, wie wir sie im Zuge der Globalisierung kennen. Es gilt darum, Produktionsfaktoren, Faktor Arbeit, Faktor Kapital, Faktor Wissen in eine Welt und an eine bestimmte virtuelle Welt zu binden. Das Einfachste jetzt wäre zu sagen, es wird dann zu Regulierungsspiralen kommen, races to the bottom, zwischen diesen virtuellen Welten, in denen jene virtuelle Welt gewinnt, die den geringst einschränkenden und damit den Regulierungsrahmen mit der größten Freiheit hat. Das ist aber nicht der Fall. Es kommt, wie auch in der wirklichen Welt, sehr selten zu Races to the Bottom, sondern zu sogenannten temporären Thibaut-Equilibria, also zu zeitlich beschränkten Gleichgewichten, in denen bestimmte Welten bestimmte Zielgruppen von Nutzern erreichen und an sich binden können. Diese Equilibria halten aber nur so lange, solange der nationale Regulierungsrahmen, die nationalen Regulierungsrahmen, etwa gleichwertig sind und solange geringe Migrationskosten für Nutzer und Informationsgüter vorliegen. Was kann nun, und damit komme ich zum letzten Teil meiner Ausführungen, das für die Rolle nationalstaatlicher Regulierer bedeuten? Die einfachste Antwort nationalstaatlicher Regulierer ist, den Provider virtueller Welten zu regulieren. Das ist verständlich, denn der Provider ist ein Kontrollflaschenhals, ein Bottleneck, den man hier einfach kontrollieren kann. Aber zu viel Kontrolle des Providers kann zu Regulierungsarbitrage auf zwei Ebenen führen. Zum einen kann mir der Provider ins Ausland abwandern. Das ist relativ einfach möglich. Müssen nur die Daten übertragen werden und eine andere Hosting-Infrastruktur gefunden werden. Und zum zweiten, auf einer zweiten Ebene, können mir die Nutzer abwandern. Der Provider zwar bleiben, aber die Nutzer abwandern. Auch das unterläuft dann die Provider-Regulierung. Das heißt, diese Provider-Regulierung ist nur sinnvoll, wenn überhaupt, bei fehlendem Provider-Wettbewerb. Das heißt, wenn es keine Vielzahl an Providern, sondern nur einen oder eine ganz kleine Anzahl von Providern gibt. Ich sage das, ohne näher darauf einzugehen, weil wir auch eine gewisse Monopol- oder Oligopol-Dynamik unter den virtuellen Welten feststellen können, die hier eine Rolle spielen kann. Die zweite mögliche Rolle, nationalstaatliche Regulierung, könnte sein, die Regulierungsdynamik zwischen den Welten zu vermindern, zu reduzieren. Also zu vermindern, dass es hier zu einem Wettbewerb der Regulierer kommt. Das geht zum einen über nationalstaatliche Regulierungskoordination, indem man die Provider verpflichtet, keinen Wettbewerb zu führen. Das geht zum zweiten über die Erschwerung von Providerwechsel. Und es geht zum dritten, wenn man es noch weniger streng halten will, zum Verbot des Wechsels zu ausländischen Providern. In dem Maße, in dem meine Bürgerinnen und Bürger nur zwischen Providern in meinem Land wechseln können, kann ich ja den Druck auf die Provider aufrechterhalten. Sie sehen schon, die Regulierungsdynamik kann der nationalstaatliche Regulierer vermindern, aber er unterminiert damit gleichzeitig eine der Grundfreiheiten und Grundstrukturen globaler Informations- und Kommunikationsnetze und muss sich dieser Gefahren und der damit verbundenen Kosten gewahr sein. Es gibt aber noch ein anderes fundamentales Problem dieser beiden möglichen Rollen, die Rolle der Provider-Regulierung und die Rolle der Verminderung der Regulierungsdynamik. Beide bauen nämlich darauf auf, dass der Provider ein greifbares Element ist, eine Einheit ist, auf die ich zugreifen kann, ein kontrollierbarer Flaschenhals. Was passiert allerdings, wenn sich dieser Provider dezentralisiert, so wie wir es im Bereich der Musiktauschbörden, des File-Sharings, Peer-to-Peer-File-Sharings selbst erlebt haben? Was passiert also bei einer Peer-to-Peer-Bereitstellung von virtuellen Welten oder, wie ich es bezeichnet habe, von Napster's Second Life? In dem Moment gibt es dann keinen Provider mehr, der von nationalstaatlicher Regulierung gegriffen werden kann. Die Nutzerinnen und Nutzer machen sich das Peer-to-Peer untereinander aus, möglicherweise noch verschlüsselt über das globale Netzwerk und entkommen damit nationalstaatlicher Regulierung zur Gänze. Was bleibt, ist also möglicherweise eine Defensivhaltung des nationalstaatlichen Regulierers und die Verminderung von Permeabilität, also von Flüssen, die Bits in Atome umwandeln und umgekehrt. Zum Beispiel bei der Verminderung und Verhinderung von Geldströmen, des Umtauschens von virtuellem Geld in reales Geld und umgekehrt. Diese Schnittstellenprobleme, auf die können wir später noch eingehen. Das Problem dieser Defensivhaltung aber ist, dass damit die Ansichtbestätigung findet, virtuelle Welten befinden sich außerhalb nationalstaatlicher Kontrolle und nur die Schnittstellen wären durch nationalstaatliche Mittel überhaupt kontrollierbar. Genau das kann aber wohl nicht das Ziel nationalstaatlicher Regulierung sein. So denke ich, bleibt eine vierte Möglichkeit, die ich hier vorschlagen möchte. Und das ist die nationalstaatlich geförderte Selbstregulierung virtueller Welten. Denn nur wenn ich eine Selbstregulierung virtueller Welten, einen Aufbau von Self-Governance-Structures von virtuellen Welten habe, gelingt es mir als nationalstaatliche Regulierung auch ein Gegenüber zu finden in diesen virtuellen Welten, mit dem ich über weitere Regulierungsdesiderata in Verhandlung treten kann. Lassen Sie mich zusammenfassen, deshalb meine Thesen. Erstens, es gibt nicht eine, sondern viele virtuelle Welten und damit auch eine Mehrzahl an Providern, die um die gleichen Ressourcen kämpfen. Die Metapher der Globalisierung ist so falsch nicht. Zweitens, der Regulierungsrahmen einer virtuellen Welt ist für die Nutzer eines der möglichen Auswahlkriterien und bei kostenfreier Migration führt dies nicht zu Races to the Bottom, sondern zu temporären Thibaut-Equilibria unter den virtuellen Welten. Das bedeutet für die Rolle des Staates, dass der Aufbau von Selbstregulierungsstrukturen zu fördern zielführender sein kann, ja, ich behaupte, ist, als traditionelle nationalstaatliche Regulierung. In diesem Sinne, Herr Schulz.